Nee, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale so atraga chantu devata Sadammang munirachasa sunanto sagamokadam Dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Ja, wir kommen heute zum dritten Bereich unserer Glücksforschung. Aber vielleicht an der Stelle möchte ich erwähnen, dass das jetzt nicht bedeutet, dass wir jetzt erst die erste Stufe abgeschlossen haben, dann die zweite erledigt haben und dann jetzt der dritten zuwenden, sondern es ist natürlich so, dass das alles ineinander wirkt und alles miteinander verwoben ist und wir eigentlich jetzt schon auch auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen natürlich tätig sind und immer mehr erkennen, wie sich die Bereiche auch gegenseitig unterstützen und ergänzen und kräftigen. Ja, und so ist es auch heute. Da werden wir auch nochmal mitbekommen, wie der dritte Bereich auch gerade mit dem zweiten Bereich nochmal eng zusammenhängt. Aber wie er uns gleichzeitig auch schon vorbereiten kann oder in die Meditation, in die Tiefe der Meditation auch führen kann. Ja, dieser dritte Bereich, den habe ich noch mit dazugefügt. Und zwar ist es der Anusati-Bereich, der leider, muss man fast sagen, so ein bisschen zu kurz kommt in den Erklärungen oder in der Vermittlung. Es ist der Bereich, wo wir vielleicht in der christlichen Tradition als Liebesmystik bezeichnen würden. In der hinduistischen Yoga-Tradition ist es Bhakti-Yoga. Es ist der Bereich der Hingabe. Und ja, für viele ist das der Weg, den sie einschlagen, wo vielleicht am meisten in Resonanz geht, am meisten ja auch Potenzial auch da ist. Für andere ist der Weg nicht so geeignet und die tun sich da auch vielleicht ein bisschen schwer mit dieser Hingabe. Wobei, jetzt im Moment, wo ich sage, Hingabe ist ein Geben von sich selbst natürlich wieder an etwas Heileres, an etwas Weiteres, an etwas Tieferes, an etwas Erfüllenderes, sodass die Hingabe letztendlich immer auch eine Qualität ist, die wir entwickeln dürfen oder vielleicht sogar müssen. Ja, dieses Anusati heißt übersetzt, Anu heißt wiederholt und Sati ist sein oder erinnern wird es manchmal auch bezeichnet. Man könnte vielleicht sagen, so ein etwas Heiles, sich daran immer wieder erinnern und mit dem dann zu sein. Und da ist die erste große Möglichkeit, die wir haben, ist Buddha-Nusati. Sich an den Buddha erinnern und an alles, was wir mit dem Buddha vielleicht auch in Beziehung bringen, was er für uns bedeutet und was der Buddha für uns darstellt und dann in dieses, vielleicht in dieses heile Energiefeld sich mehr und mehr dann auch reingeben. Das kann am Anfang, kann das für uns ein bisschen schwierig sein, weil wir, ja, die meisten von uns nicht in einer klassisch-buddhistischen Umgebung aufgewachsen sind. In den asiatischen Ländern, da ist das eine Selbstverständlichkeit, dieses Buddha Nusati. Und da werden die Kinder schon, wenn sie noch nicht einmal laufen können, werden sie mit in den Tempel genommen. Und oft ist es so, dass sie schon das Verbeugen schon lernen, bevor sie noch laufen können. Also die werden dann so in den Schoß mit reingenommen und dann wird ihnen so die Hände zusammen und dann kriegen die das von Kindheit auf an mit, was das bedeutet, in einen Tempel auch zu gehen, diese Atmosphäre zu haben, die Menschen auch zu erleben, die dann an so einem Vollmond- oder Neumondtag eben auch ein bisschen anders drauf sind. Und dann eben diese Atmosphäre auch so mitzubekommen. Und das ist dann, geht natürlich dann in Fleisch und Blut über. Und ja, viele tragen das dann ein Leben lang mit sich und ja, leben auch dementsprechend. Für uns wird es ein bisschen anders sein. Ja, die meisten von uns sind in einem christlichen Kontext aufgewachsen. Vielleicht ist da eher ein Zugang da. Ich weiß es nicht, wie es so bei euch da ausschaut. Vielleicht war euer Zugang da und der hat sich dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen gelöst. Also ich kann mich noch gut erinnern, bei mir war immer auch eine tiefe, tiefe Verbundenheit zu Jesus da. Also das war für mich immer ein großer, wunderbarer Mensch, wo ich mich immer auch in einem gewissen Maß auch hingezogen gefühlt habe und auch, ja, wo ich dann so in der Jugendzeit eben, wo es dann darum ging, eben auch Richtung Freiheit auch sich zu entwickeln und da ging es eben auch darum, mit den langen Haaren die wachsen zu lassen. Und da war natürlich, der Jesus war dann schon auch gutes Vorbild, also der eben einen ganz eigenen Weg gegangen ist und sich nicht von der damaligen Gesellschaft beeinflussen hat lassen, sondern sein Ding gemacht hat und einen Weg gelehrt hat, der eben in die Freiheit und in die Liebe führt. Also da war, wie gesagt, immer auch eine gewisse Sympathie da und gleichzeitig hat sich bei mir der Lebensweg so entwickelt, dass ich dann irgendwann eben, ja, über Ayakema zur Buddha-Lehre gekommen bin, wobei vielleicht an der Stelle, ich war vorher noch auch in einer hinduistischen Tradition auch für eine gewisse Zeit auch unterwegs, also auch da habe ich einen Zugang bekommen und habe auch was gelernt, was der Anusati-Praxis sehr, sehr nahe kommt. Also das war damals so, wir haben von unserem Meister, von unserem Swami, es war ein ganz besonderer Mensch, Swami Narayanananda. Ich weiß nicht, ob der Name irgendjemand was sagt. Nee. Ja, es war ein indischer Heiliger, der mit 33 Jahren erleuchtet wurde. Und ich habe ihn dann kennengelernt, wo er 83 Jahre war. Er hat da im Sommer in Dänemark immer ein Camp, wo man hingehen konnte. Und da war ich dann eben 3 Sommer lang dort in diesem Camp. Und da war die Ausrichtung, die Meditationspraxis war, man hat ein Mantra bekommen und hat sich dann auf dieses Mantra ausgerichtet und hat in Verbindung mit dem Mantra hat man eine Ishta-Devata bekommen. Also das war eben eine, heute würde ich sagen, eine personifizierte oder auch nicht personifizierte heiles Energiefeld. Und da muss man eben selber auch schauen, was spricht mich an, auf was möchte ich mich ausrichten. Und für mich war es damals so, ich habe mir so ein personifiziertes Energiefeld habe ich mir immer ein bisschen schwer getan, also in der damaligen Zeit, das hat sich geändert, sodass ich mir da eher was, was Abstraktes ausgesucht habe. Und das war dann so das heilige All-Eine, das große Ganze, das Göttliche, die Schöpfung. Das war so meine Ausrichtung. Und dazu habe ich dann ein Mantra bekommen. Und da war eben die Meditation, hat vor allem auch darin bestanden, dieses Mantra zu wiederholen und mich ganz auf dieses heile Energiefeld auszurichten. Und das ist schon interessant, eine relativ einfache Praxis und doch eine sehr, sehr tiefgehende Praxis. Vor allem, weil man da den Geist auf was Heiles ausrichtet und wir uns vielleicht auch da bewusst machen können, wohin wir unseren Geist richten, zu dem wird er. Und wenn wir vielleicht einmal kurz so in uns reinschauen und uns da ein bisschen untersuchen und kennenlernen, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir unseren Geist nicht immer auf was Heilsames ausrichten, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich richtet man den Geist sehr, sehr oft auf unheilsame Dinge aus. Und ja, und dann wundert man sich, dass irgendwie so schwer ist im Leben, dass so problematisch ist im Leben, dass alles so anstrengend ist im Leben. Und klar, wie soll es anders sein, wohin wir unseren Geist richten, zu dem werden wir. Und dass sich vielleicht auch dieses Prinzip sich auch merken. Da gab es dann auch eine ganz schöne und einfache Praxis, die man auch im Alltag verwenden konnte oder machen konnte. Das war, wir haben dann ein Mantrabuch haben können oder haben wir uns zulegen können. Das war natürlich ein leeres Buch und da hat man sich, so oft es möglich war, hat man sich hingesetzt und hat da das Mantra in dieses Buch reingeschrieben und hat versucht, eben während man das schreibt, sich auf das Heile auszurichten, sich auf diese Ishtadevata oder dieses heile Energiefeld auszurichten und dann hat man geschrieben und war mit diesem heilen Energiefeld verbunden. Also ganz was Schlichtes und Einfaches und gleichzeitig etwas sehr Effektives. Also vielleicht auch für euch eine Möglichkeit. Schaut da, ob das, ja, gerade auch, wenn man in einer Phase ist, wo nichts mehr funktioniert, das gibt es ja auch, wo man verzweifelt ist, wo man hoffnungslos ist, wo man frustriert ist, wo man ganz einfach hinten und vorne nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Also solche Phasen kennen wir ja alle. Ja. Und dann, wenn man ein Mantra hat und eine Ishtadevata, dann hinsetzen, Buch nehmen und schreiben, schreiben, schreiben und der Geist wird sich verändern. Ja, jetzt ist bei uns das Problem, dass wir im Allgemeinen diese Ishtadevata nicht haben. Also da sind wir vielleicht auch in eine Zeit reingeboren worden, wo das nicht mehr so üblich ist. Das war früher, denke ich, auch noch üblicher. Ich weiß das von der Mutter von einer sehr guten Freundin, die am Land gelebt hat. Und ja, und da war es so, dass sie eben sich verliebt hat in einen Mann, der, ich glaube, 10 oder 11 Geschwister hatte. Und sie hat den Mann dann auch geheiratet und von denen 10 oder 11 Geschwistern waren schon 7 oder 8 gestorben. Also es war irgendwie in der Familie da. Ich weiß jetzt nicht mehr, an was die alle gestorben sind. Auf alle Fälle war da ein großes Sterben in der Familie. Und jetzt kann man sich das natürlich vorstellen, dass diese Frau, die den Mann geheiratet hat, natürlich auch viel Angst hatte, dass vielleicht ihr Mann auch seinen Geschwistern folgt und vielleicht auch frühzeitig stirbt. Und sie hat sich dann an den heiligen Josef gewandt, und ein Heiliger aus der christlichen Tradition, der Vater von Jesus, der Mann von Maria, der heilige Josef, ist ja bekannt, ein Zimmermann. Und der war ihr ganz einfach sehr, sehr nahe, dieser Josef. Den hat sie irgendwie für sich entdeckt oder den hat sie verehrt, da konnte sie sich damit identifizieren. Und sie hat sich dann an den heiligen Josef gewandt und hat ihn darum gebeten, dass ihr Mann nicht frühzeitig sterben soll. Ja, und sie hat dann auch dieses Gelübde sozusagen erfüllt, indem sie jeden Tag zu dem heiligen Josef gebetet hat. Also das war jetzt nicht eine einmalige Geschichte, sondern sie hat sich jeden Tag auf den heiligen Josef ausgerichtet und hat natürlich am Josefstag hat sie dann extra vielleicht auch sich ausgerichtet und den Tag verbracht. Und das Besondere, und deswegen erzähle ich es auch, als es bei ihr dann an das Sterben gegangen ist, da hat sie sich entsprechend vorbereitet, hat die Nachbarn konnten nochmal zu ihr kommen. Sie hat ihr Sterbegewand, das was auf dem Land früher üblich war, dass man auch ein Sterbegewand hat, hat das vorbereitet, hat alles, was irgendwie, ja, wie man sich vorbereitet auf das Sterben, hat sie gemacht. Und ich weiß noch, kann mich noch an den Satz erinnern, wo meine Freundin zu ihrer Mutter dann gesagt hat, allen Respekt, wie du dich auf den Tod vorbereitest. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, so macht man das doch. Also so diese Natürlichkeit, die uns ja so abhanden gekommen ist, ja, so macht man das, so bereitet man sich auf Sterben vor. Und dann, was natürlich dann besonders bemerkenswert ist, an was für einem Tag ist sie dann gestorben? Am Josefstag. Also schon auch was, wo sehr berührend ist, wo man merkt, so, wo man manchmal vielleicht auch ein bisschen überheblich ist und denkt, ja, so das ist Volksglaube. Und gleichzeitig ist das eine sehr tiefgehende spirituelle Haltung, die da ist, die uns begleiten kann, die uns unterstützen kann, die uns, uns Hilfe geben kann, gerade auch in Phasen, wo es uns vielleicht auch nicht so gut geht. Also das möchte ich euch sehr, sehr empfehlen, euch da vielleicht auch nochmal neu auszurichten und nochmal zu schauen, ist da jemand in eurem Leben da, eine personifizierte, heile Energie, ein heiles Energiefeld, oder ist es eher was Abstraktes, für das ihr euch öffnen könnt? Vielleicht ist es auch ein Naturplatz, ein Kraftplatz, wie man so schön sagt, der euch Kraft gibt, an den ihr euch wenden könnt. Oder vielleicht ist es ein alter Baum, zu dem ihr eine tiefe und gute Beziehung habt, auf den ihr euch ausrichten könnt und an den ihr immer wieder denken könnt. In der christlichen Tradition gibt es das Herzensgebet. Das ist eigentlich so in manchen Klöstern die Hauptpraxis. Und da wird empfohlen, niedergeschrieben von einem russischen Pilger, dieses Herzensgebet, und wird dann auch beschrieben, wie man das auch praktizieren kann und wie das dann mit der Zeit tiefer und tiefer wird und wie am Anfang, wie man dieses Mantra oder dieses Herzensgebet eher laut spricht und wiederholt und dann, wie man es dann verinnerlicht und innerlich wiederholt und wie es irgendwann dann auch gar nicht mehr notwendig ist, dass man es innerlich spricht, sondern wie es dann anfängt selber zu schwingen und wie diese Schwingung dann immer mehr da ist und wie dann dieses Mantra und dieses heile Energiefeld, wie das zusammen immer eine größere heile Komponente in unserem eigenen Leben werden. Und da ist es eben empfohlen, dieses Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, so oft wie möglich am Tag über zu rezitieren. Klar ist bei uns natürlich die Stimme da, ja, ich habe da nicht so viel Zeit, da immer dran zu denken. Aber wir haben viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Momente in unserem Alltag, wo wir uns auf die Art und Weise vielleicht ausrichten können. Ja, hier jetzt heute mal, weil es eben auch, finde ich, so gut passt, Buddha Nusati. Vielleicht ist tatsächlich der Buddha auch ein unbelastetes Energiefeld erst einmal für uns, vielleicht noch nicht so besetzt wie all das andere, was wir vielleicht bis jetzt so mitbekommen haben. Und dadurch ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit da, auch da vielleicht einen tiefen Zugang zu finden oder eine Verbundenheit zu finden. Und für mich war das auch so mit dem Buddha, wo ich dann zu Ayakema gekommen bin und dann so mehr und mehr von der Buddha-Lehre mitbekommen habe. Und dann ist mir relativ schnell so bewusst geworden, was für ein Genie der Buddha war, was für ein großer Weisheitslehrer er war, was für eine Fähigkeit er hatte, Dinge auf eine einfache Art und Weise auszudrücken. Also das ist ja sensationell, wenn man sich allein das bewusst macht, dass der Buddha uns die vier edlen Wahrheiten geschenkt hat. Allein dieses Geschenk zu haben, da kann man nur voll tiefer Ehrerbietung und tiefer Zuneigung und tiefer Liebe dem Buddha Danke, Danke, Danke sagen die ganze Zeit. Das ist ja gerade in einer Zeit, wo die Welt so durcheinander ist, wo alle so verwirrt sind. Und dann hat man die vier edlen Wahrheiten, wo ganz genau erklärt ist, wo die Problematik ist. Wo sozusagen die Ursache für diese Verwirrtheit, für diese Angst, für dieses Ausbeuten, für diese Zerstörung, für diese Fehlentwicklung, die wir in der Welt erleben, wo das zu finden ist. Es ist die Verblendung, es ist unsere Ich-Bezogenheit, es ist unser Glaube, dass wir separiert sind, dass wir abgetrennt sind vom Rest der Welt. Und in dieser Haltung befinden sich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit, wahrscheinlich 99, irgendwas. Und dass dann die Welt natürlich so ausschaut, wie sie ausschaut momentan, ist dann kein Wunder. Für mich ist das immer etwas ganz, ganz Wertvolles, dass ich, obwohl es so ein großes Durcheinander in der Welt gibt, dass ich zumindest weiß, warum das so ist, was die Ursachen sind und natürlich auch weiß, was der Ausweg ist. Das ist ja ein weiteres Geschenk von den vier edlen Wahrheiten, dass der Buddha uns nicht nur erklärt hat und vermittelt hat, wie das Leiden immer wieder entsteht, wie das Unglück immer wieder entsteht, wie wir immer wieder in diese alten Muster, in diese Separierung reinrutschen, sondern er hat uns ja auch vermittelt, wie wir das vollkommene Glück auch erreichen können, wie wir in einen Zustand des Friedens kommen können, wie wir in einen Zustand der großen Gelassenheit auch kommen können. Und das ist für mich auch so etwas, wo ich sehr, sehr stark mit dem Buddha verbinde, die Gelassenheit. Das ist ja eine auch von diesen höchsten Emotionen. Manchmal wird gesagt, das ist die höchste Emotion, ist höher wie die Liebe. Ich würde jetzt da nicht einteilen wollen, was höher und was weniger hoch ist. Ich denke, das ist alles, sind das wunderbare Qualitäten und Eigenschaften und Emotionen. Ob es jetzt die Liebe ist, ob es das Mitgefühl ist, ob es die Freude ist oder ob es die Gelassenheit ist. Aber die Gelassenheit ist eben etwas, was ich sehr, sehr stark mit dem Buddha verbinde. Wo ich auch das Gefühl habe, da, wenn ich hinspüre zum Buddha und mich versuche, mit dem Buddha so gut es mir möglich ist zu verbinden, dann ist auch immer so eine gewisse Erhabenheit, Gelassenheit. So, ja, der Buddha war schon noch in der Welt, er hat in der Welt gelebt, aber er wurde nicht mehr von der Welt rumgetrieben, er wurde nicht mehr von der Welt in die Irre geführt, er wurde nicht mehr von der Welt gefesselt, er wurde nicht mehr festgehalten von der Welt, sondern er hat in der Welt frei gelebt. In einer großen Gelassenheit hat in diesem Raum des Gewahrseins verweilt, in diesem friedlichen, offenen, weiten Raum verweilt und konnte von diesem Raum aus natürlich schon auch sehen, was in der Welt abläuft. Und konnte dann eben schauen, wo er auch tätig sein wollte, wo er sich einbringen wollte, wo er versucht hat, Einfluss zu nehmen. Und er hat schon auch nicht abgeschieden und in der Höhle gelebt, sondern er hat ja also sehr, sehr viel in der damaligen Zeit dazu beigetragen, dass zumindest etwas mehr Frieden in der Welt war. Er hat einige Könige zum Beispiel als seine Schüler gehabt und hat da auch einen großen Einfluss natürlich auf die Könige gehabt und konnte die auch natürlich dabei unterstützen oder unterrichten, wie sie auch vielleicht ihr Königreich etwas heilsamer führen können, wie sie die Gesellschaft auch heilsamer prägen können oder unterstützen können. Ja. Also all das waren ja Aspekte, die vom Buddha auch ausgegangen sind. Ja, und er hat einen Orden gegründet, zuerst den Mönchsorden und später dann den Nonnenorden und hat da eben auch noch mehr ein Energiefeld, das Energiefeld der Sangha, der Gemeinschaft gegründet, wo eben auch bis in die heutige Zeit eben auch eine Überlieferung da ist, ein Zugang da ist, dieses Energiefeld der Erleuchtung, der Befreiung, des Erwachens immer noch offen steht. Also das ist ja etwas ganz Bemerkenswertes, dass diese Lehre, diese vier edlen Wahrheiten, dieser achtfache Pfad, dass der über 2.500 Jahre, dass diese Lehre weitergegeben wurde, dass dieses Tor zur Erleuchtung offen gehalten wurde. Und klar, ein Großteil war es vielleicht schon auch von Mönchen und von Nonnen, aber es war eben auch immer wieder auch von Laien, die auch den Weg beschritten haben. Ja. Also etwas auch, wo wir vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Verbindung zum Buddha auch bekommen können. Und dann was, was für mich auch ein wichtiges Kriterium ist, ist dieses Prinzip des Kalyanamitta. Kalyanamitta heißt edler Freund oder edle Freundin oder spiritueller Freund oder Freundin. Und Ananda, der Aufwärter des Buddha, der, ich glaube, 25 Jahre an seiner Seite gelebt hat und heute würde man sagen, sein Manager war, der alles organisiert hat, alles in die Wege geleitet hat, sodass das alles reibungslos gelaufen ist und dass der Buddha ja, eben entsprechend auch wirken konnte. Das muss man sich einmal vorstellen, es waren ja Hunderte und Tausende von Mönchen und allein logistisch das auch zu bewältigen, wenn die unterwegs waren und dann eingeladen wurden oder nicht eingeladen wurden, wobei das hat sich dann relativ bald auch rumgesprochen, dass das natürlich etwas ganz Wertvolles ist, wenn man den Buddha mit seiner Sangha, mit seiner Mönchsgemeinschaft einladen kann. Und da war es dann sogar so, dass sich ja, die Menschen darum gerissen haben, zu wem kommt der Buddha mit seiner Gemeinschaft. Ist teilweise noch heute so, also in den asiatischen Ländern, dass Klöster, die sehr bekannt sind, sehr berühmt sind, wo eben vielleicht auch ein Abt da ist, der als sehr fortgeschritten erkannt wird oder bezeichnet wird. Und dann ist tatsächlich so, dass die Unterstützer sich eintragen müssen in Listen, wann sie dran sind, und für diesen einen Tag dann das Essen zu offerieren und da wird nicht gespart. Da wird alles aufgeboten, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also die Gebefreudigkeit und Hingabe und Ehrerbietung und Wertschätzung in einer sehr, sehr schönen und tiefgehenden Art. Ja, Ananda, der Aufwärter vom Buddha, kam eines Tages, er war im ständigen Kontakt auch mit dem Buddha und eines Tages kam Ananda zum Buddha mit einer tiefen Erkenntnis, so zumindest hat er geglaubt, und sagt zum Buddha: Ehrwürdiger, ein Kalyanamitta, ein edler Freund oder eine edle Freundin, ist der halbe spirituelle Weg. Also ist ja schon eine sehr kräftige Aussage, ist der halbe spirituelle Weg. Also wenn wir so jemanden in unserem Leben haben, der mit uns sozusagen den Weg geht oder wo wir uns ein bisschen ausrichten können oder ja, wo wir eine gewisse Unterstützung auch erfahren oder, ja, oder wo wir auch uns vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen können oder wo wir jemand anderen auch inspirieren können. Also das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und Ananda hat es erkannt. Und Buddha sagt dann zu ihm: Ananda, sage das nicht. Ein Kalyanamitta ist der ganze spirituelle Weg. Ja, und das ist natürlich auch eine tiefgehende Aussage. Das bedeutet natürlich in dem Fall, wenn man sich in dem Moment, wo man sich auf den Buddha ausrichtet, also das war ja Ananda, der den Buddha als Kalyanamitta hatte, in dem Moment, in dem man sich auf den Buddha ausrichtet, ist man ohne Gier, Hass und Verblendung. sondern man ist in dieses, mit diesem Energiefeld des Buddha verbunden und deswegen ist es der ganze Weg. Man verbindet sich mit diesem Energiefeld, man verschmilzt mit diesem Energiefeld, man richtet sich auf dieses Energiefeld aus und wird irgendwann zu diesem Energiefeld. Und das ist damit gemeint. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dass der Buddha nicht vor 2500 Jahren gestorben ist, das ist ja wieder so das Thema vom Tod, und dann nicht mehr zugänglich ist oder nicht mehr vorhanden ist, sondern der Buddha ist nach wie vor auch für uns zugänglich, sonst gäbe es ja auch kein Buddha-Haus, wenn das nicht der Fall wäre. Also allein das, dass es ein Buddha-Haus gibt, ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass der Buddha schon noch irgendwie vorhanden ist oder dass wir da hier diese wunderschöne Buddha-Statue haben, das ist ja auch so ein Ausdruck dafür, ja, dass diese Kraft vom Buddha, dieses Erwachen, dieses Wachwerden, dieses Aufwachen, dieses Bewusstwerden, dass dieses Freiwerden, dieses Erleuchtetwerden, dass das immer noch da ist. Ja. Letztendlich ist es eine Erinnerung an uns selbst, dass wir das ja in uns tragen, dass das in uns vorhanden ist, dass das vielleicht von außen in Anführungszeichen auf uns gespiegelt wird und von uns dabei unterstützt, uns daran zu erinnern. Aber letztendlich geht es natürlich darum, die Buddha-Natur in unserem innersten Sein wieder zu entdecken und zu befreien. Das ist ja auch mit Buddha-Nusati gemeint, sich daran zu erinnern. Und wenn es uns hilft, uns äußerlich auch auf den Buddha auszurichten als den großen Weisheitslehrer, ja, der das Dhamma gelehrt hat, der die Lehre von die Wahrheit gelehrt hat, die Naturgesetze gelehrt hat, der gelehrt hat, wie es ganz einfach ist. Und dann diesen großen Weisheitslehrer zu erkennen, ja, das ist natürlich etwas, was uns zutiefst berühren kann. Und dann noch einen Schritt weiter zu gehen und dann erkennen, dass er auch ein Kalyanamitta für uns immer noch ist und möglich ist. Und dann vielleicht auch einmal reingehen, was bedeutet denn für mich in der jetzigen Zeit der Buddha? Was verbinde ich mit dem Buddha? Was für Qualitäten verbinde ich mit dem Buddha? Und wie gesagt, also für mich ist immer diese Gelassenheit, das ist diese heitere Gelassenheit. Manchmal gibt es Buddha-Statuen, die auch so ein leichtes Lächeln auch haben. Bei der Statue ist es so, da muss man genau den richtigen Winkel finden und vielleicht auch den richtigen Sonneneinfall finden. Und dann kann es sein, dass auch diese Buddha-Statue so ein ganz leichtes Lächeln auch hat. Auf alle Fälle strahlt er irgendwie, strahlt diese Figur schon auch eine gewisse Gelassenheit aus. Also eine Möglichkeit, die wir haben, unsere innere Gelassenheit vielleicht auch zu fördern und zu entfalten. Gelassenheit bedeutet vor allem auszusteigen aus diesem ständigen Reagieren müssen, aus dem ständigen was machen müssen, aus dem ständigen verändern müssen, aus dem ständigen korrigieren müssen, aus dem ständigen kontrollieren müssen. Da mal auszusteigen, das bedeutet Gelassenheit. Und einmal mit dem gegenwärtigen Moment so zu sein, wie er ist. So wie wir es heute gemacht haben in der Hineinführung mit der Meditation. In dem Augenblick, wo wir uns ganz auf den gegenwärtigen Moment einlassen, sind dann die Probleme weg. Das ist ja das Interessante. Und dann kommt wieder irgendein Gedanke, ja, und wir fangen wieder an, auf diesen Gedanken zu reagieren, in diesen Kreislauf einzusteigen und lassen uns wieder davon verführen, dass wir mit dem Gedanken, der vielleicht irgendwas angetriggert hat, dass wir uns da wieder in so einen Kreislauf begeben und wieder damit beschäftigt sind, diesen Kreislauf zu fördern und zu beschleunigen und zu aktivieren und letztendlich wieder in Stress zu kommen. Da mal zu erkennen, dass wir da eine Wahl haben und ja, dass wir nicht reagieren müssen, wenn wir einen trainierten Geist haben. Also das ist ja auch das, vielleicht einer der großen Segen von der Meditation, dass wir in der Meditation unseren Geist trainieren. Und man stellt sich jetzt einmal vor, unser Geist ist so trainiert, dass wir ihn dahin richten können, wohin wir ihn haben wollen. Also auf was Heiles ausrichten natürlich. Wir wären doch verrückt, wenn wir ihn dann immer wieder weiter in das Schwierige reinrichten würden, wenn wir ihn immer wieder auf das Sorgenvolle, auf das Problematische richten würden. Das wäre doch Schwachsinn, wenn wir das machen würden. Und das ist damit gemeint, mit dieser Gelassenheit, mit diesem trainierten Geist. Wir können entscheiden, wohin wir unseren Geist richten. Und wir können entscheiden, weil wir natürlich auch einen Geist haben, der viel ruhiger geworden ist, der viel klarer geworden ist. Und wir können durchaus entscheiden, wo wir unsere Energie einsetzen, wo es sinnvoll ist, vielleicht Energie dafür zu verwenden, um was zu verändern. Und wo wir ganz einfach sagen, ja, da kann ich noch so viel Energie reingeben, da kann ich mich noch so sehr aufregen, da kann ich mich noch so engagieren. Das bringt nichts. Also da kommt auch eine gewisse Weisheit natürlich mit ins Spiel. Gelassenheit hat natürlich auch mit einer gewissen Weisheit auch zu tun. Buddhanusati, dann für mich, ich hatte es gestern auch schon angesprochen, ist natürlich Ayakema auch eine Möglichkeit, wo ich mich immer wieder sehr, sehr gerne darauf ausrichte. Ich möchte fast sagen, das ist fast schon automatisch bei mir, dass ich, wenn ich die Meditation anfange und ein bisschen tiefer gehen hat, irgendwie taucht die Eier auf. Ich weiß auch nicht. Klar, ich habe mich natürlich auch jetzt viele, viele Male, viele Jahre auch natürlich immer wieder auch auf sie ausgerichtet und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Furche auch da. Es war gerade auch in der Zeit, wo dieses Werk dann auch da war, das in 8 Jahren entstanden war und sie ist gestorben und ich war dann mit dem Ganzen dagestanden. Und da war schon auch oft so manchmal so auch ein bisschen hadern, was hast du mir da überlassen? Gell? Und dann war aber auch so ein Ausrichten, ein Hinspüren, was würdest du jetzt in der Situation machen? Wie würdest du damit umgehen? Und aus diesem Ausrichten und Hinspüren und Verbinden ist, ich möchte sagen, noch eine viel tiefere Verbindung entstanden, wie es zu Lebzeiten war. Auch, dass sie gar nicht körperlich da ist, ist fast ein bisschen einfacher, mich da noch tiefer hinzugeben, mich noch tiefer einzulassen, mich noch mehr zu verschenken und mich mehr noch zu veröffnen und mehr zu öffnen und mich auch gleichzeitig empfänglich zu machen. Klar, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, du hast es gut, da hast die Ayakema gehabt als Kalyanamitta, aber die hatten wir jetzt nicht, wobei einige sind schon auch welche da, die Ayakema noch kannten. Aber was erstaunlich ist, auch ich höre das immer wieder, das wird mir immer wieder auch so berichtet, dass auch bei Übenden, die Ayakema nicht mehr zu Lebzeiten gekannt haben, dass Ayakema auch da ab und zu auftaucht. Und zwar, und das ist interessant, ich lasse mir dann natürlich berichten, was hat sie dann, wie hast du das erlebt, wie hast du das empfunden, hat sie was gesagt oder irgendeine Botschaft übermittelt? Und meistens, wenn ich dann die Botschaft höre, weiß ich genau, das war die Eier. Das ist so oft so typisch, dass sie auf ihre Art so jemanden so auch nicht so liebevoll, sondern richtig einmal jetzt sagt, komm mal in die Gänge und so ein bisschen anschubst so, und jetzt hör mal auf mit deinem ewigen Sorgen machen und so. Also so eine Art, wo ich dann denke, ja, wie kann diese Person das wissen? Dass die Eier so war. Ich habe ja die Eier erlebt und habe sie ja auch in den Vorträgen erlebt und habe sie im Alltag erlebt und habe sie schon auch sehr, sehr gut erlebt und weiß, was für einen Charakter sie hatte und was für eine Tendenzen sie hatte und was für ein Temperament und Konsequenz sie hatte. Und wenn ich dann sowas höre, also ich muss manchmal schmunzeln und denke, ja, unglaublich, wie präsent sie immer noch ist. Ja. Also vielleicht, wenn ihr da auch einen Zugang habt und euch öffnen wollt, und dann ist das mit Sicherheit auch von der anderen Seite, wird es sehr gerne bestimmt unterstützt. Es ist überhaupt so. Das ist ja auch so ein Mangel von dem aufgeklärten von der aufgeklärten Zeit, in der wir uns befinden, dass wir diese ganze geistige Welt, diese mystische Welt, diese magische Welt, dass wir die ja aus unserem Leben ja mehr oder weniger verbannt haben. Wir haben ja die letzten Tage auch davon gesprochen, dass diese ganze Elementarwelt, diese Elementarwesen, die ist ja normalerweise in unserer Gesellschaft überhaupt nicht vorhanden. Man wird eher, wenn man sagt, man spürt da was oder man hat sich dafür geöffnet, auch für den Deva-Bereich, da wird man eher ein bisschen schräg angeschaut. Aber ich habe schon erwähnt, es ist an der Zeit, wir müssen uns für diese Welt öffnen. Wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen die Hilfe. Und die wird auch total gern gegeben. Aber wenn wir nicht uns dafür öffnen, die Hilfe wird uns sicher nicht aufgedrängt. Es ist ganz einfach auch nicht möglich. Diese Wesen sind so weit entwickelt und da wird der freie Wille, den wir als Menschen auch haben, wird total respektiert. Und wenn wir eben uns dafür entscheiden, da dicht zu machen und diesen Bereich aus unserem Leben eben auszuschließen, dann wird es natürlich total respektiert und nicht mit Gewalt versucht, jetzt da irgendwie Einfluss zu nehmen. Also es liegt schon an uns, es ist unsere Aufgabe. Klopfet an, also so wie es auch in der Bibel heißt, klopfet an und es wird euch aufgetan. Wenn wir nicht anklopfen, kann natürlich niemand aufmachen, ist ja klar. Also da haben wir schon die Verantwortung und gleichzeitig auch diese Möglichkeit. Und da vielleicht auch einmal ein bisschen mehr, manchmal denke ich mal, ein bisschen demütiger auch werden und wieder so in einer vielleicht so in ein altes Bewusstsein, so in ein Volksglauben vielleicht sogar zurückzugehen, wo das selbstverständlich war, dass man sich auf diese heilen Energiefelder ausgerichtet hat. Warum glauben wir, dass wir das jetzt nicht mehr brauchen oder warum, dass das jetzt nicht mehr da ist? Was veranlasst uns so zu glauben? Vielleicht, weil es normal ist, so zu sein. Also da möchte ich euch bitten, da wirklich auch euch nochmal neu auszurichten, nochmal neu zu öffnen. Ich kann da nur von mir selber sprechen. Es ist sehr, sehr bereichernd, wenn man sich für diese Welt öffnet. Anusati-Praxis. Kommt man gerade hoch in der christlichen Tradition, war das ja auch, ich glaube, in den Klöstern die mehr oder weniger die Hauptpraxis, auch sich auf Jesus oder Maria auszurichten. Also das bekannteste Beispiel ist vielleicht der Franz von Assisi, ein großer Mystiker, großer Heiliger auch, ein toller Ort auch Assisi mit einer ganz kraftvollen, friedlichen Ausstrahlung. Also wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, Assisi zu besuchen, toller, toller, kraftvoller Ort, Kraftort. Und das Besondere war ja auch an dem Franz von Assisi, der hatte ja auch so einen Zugang zur Natur und zu den Tieren. Also die Tiere haben den ja auch geliebt, den Franz, den heiligen Franz von Assisi. Und seine Praxis war eben, sich ganz auf Jesus auszurichten. Und das hat so weit geführt, dass er an den Ostertagen, dass er tatsächlich die Wundmale bekommen hat. Also so stark war er ausgerichtet und so stark ist er mit Jesus, mit diesem Energiefeld verschmolzen, sodass sogar die Wundmale am Karfreitag oder am Ostersamstag, Sonntag aufgetaucht sind. Also das ist jetzt ein Beispiel, das muss jetzt nicht für uns die Richtlinie sein, auch dann in die Richtung zu gehen. Aber es kann vielleicht so uns ein bisschen inspirieren, wofür und wie wir uns öffnen können. Und dass das eben auch ein wichtiges Element ist für einen spirituellen Weg. Ayakema ist für mich ist die Liebe als von diesen höchsten Emotionen. Ich habe da mal so geschaut, wer von diesen personifizierten heilen Energiefeldern, wer spricht denn was für eine Emotion vielleicht auch an. Wie gesagt, der Buddha ist die Gelassenheit für mich, die Ayakema ist die Liebe für mich, die Kuan Yin ist das Mitgefühl für mich, die Kuan Yin, die wir hier stehen haben, das Mitgefühl für mich. Und dann war so ein bisschen die Suche nach, was ist die Freude, was Habt ihr da irgendeinen Vorschlag? Ich habe schon jemanden, dann ist gekommen, aber da habe ich leider, muss ich fast ein bisschen sagen, leider nicht so einen guten Zugang. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Das ist dieser Krishna aus der hinduistischen Tradition, der ja auch so kindlich freudig dargestellt wird und eine unglaubliche Lebensfreude auch ausstrahlt. Der ist mir da so eingefallen, aber wie gesagt, müsste ich mich noch mehr damit beschäftigen, mit diesem Energiefeld. Und ja, vielleicht auch ein Ausdruck, dass Freude noch ein bisschen ausbaufähig ist in meinem Leben, also dass da vielleicht auch gerade in dem Bereich noch Luft nach oben ist. Mal schauen, was da noch alles kommen mag im Bezug der Freude. Habt ihr da, kommt euch da jemand so spontan so in den Sinn, irgendein heiles Energiefeld? Vielleicht auch, muss gar nicht unbedingt personifiziert sein. So.
Kleines Kind.
Kleines Kind kann das zum Beispiel auch sein, ja.
Dalai Lama.
Dalai Lama, ja. Es ist interessant, da gibt es doch diesen Film mit Desmond Tutu und der heißt tatsächlich Joy, also Freude, der Film. Den haben wir vor kurzem angeschaut und das ist schon auch bemerkenswert, wie die beiden miteinander umgehen und wie viel kindliche Freude da auch da ist. Wobei ich muss sagen, bei dem Desmond Tutu fast noch mehr. Also der ist auch ein ganz großer Heiliger, möchte ich fast sagen, gewesen. Er ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben. Und da war eben diese Freundschaft und diese Zusammenkunft wurde in dem Film eben dargestellt. Der Desmond Tutu ist zum 80. Geburtstag vom Dalai Lama nach Dharamsala geflogen und wurde dann vom Dalai Lama empfangen. Und dann, wie die miteinander umgehen, ist schon herzöffnend. Also ganz, ganz ein toller Film, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film einmal anzuschauen. Das ist sehr, sehr bereichernd. Ja, Dalai Lama, ja, genau. Also wer da einen Zugang hat, wunderbar. Ayakema, vielleicht noch ein Aspekt, den ich gestern Abend, wo ich ja schon ein bisschen was über sie erzählt habe, den ich da nicht erwähnt habe und der aber, denke ich, ganz, ganz wichtig ist und nochmal auch ihre Größe auch zeigt, das ist, dass sie ja jüdischen Ursprungs war und dann mit 14 Jahren Nazi-Deutschland verlassen musste. Zuerst nach England oder Schottland mit dem vorletzten Kindertransport gekommen ist und dann von da ein Jahr später nach Shanghai und dann da gelebt hat und dann ja im Endeffekt in der Welt unterwegs war. Und es war auch so, dass ein Teil ihrer Familie in Auschwitz umgekommen ist. Also man kann sagen, der größte Schmerz, den sie erfahren hat, in ihrem Leben erfahren hat, wurde von dem deutschen Volk ihr angetan, wurde dem jüdischen Volk ja angetan. Und sie hatte die Größe, dass sie nach über 50 Jahren in das Land zurückgekehrt ist, wo sie das größte Leid eigentlich erlebt hat. Und und das ist für mich so berührend und schenkt den Menschen dieses Landes das größte und tiefgehendste und erfüllendste, was sie gefunden hat. Also das Dhamma, die Lehre des Buddha, und hat ihre ganze Zeit, wo sie dann hier in Deutschland gelebt hat, hat sie ihre ganze Willenskraft, ihre ganze Hingabe eingesetzt, um diese Lehre möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Also das finde ich sowas auch nochmal so eine ganz große Herzensqualität, da eben in ein vollkommenes Vergeben auch reinzugehen, weil sonst ist das ja nicht möglich. Wenn man da nicht total vergibt, dann wird man ja nicht zurückkommen. Und es gibt viele, viele Juden, die eben diesen Schritt nicht gemacht haben, die gesagt haben, nein, dieses Land setze ich keinen Fuß mehr. Also da kann man nochmal auch sehen, was für eine besondere Person sie auch war. Und ja, da geht mein Herz auch immer wieder ganz neu auf und nochmal mehr auf. Ja, Kuan Yin ist für mich Mitgefühl, eine Qualität, die vielleicht nicht so einfach ist wie jetzt die Liebe und die Gelassenheit, wobei einfach, ich nehme es zurück, weil Mitgefühl eben oft auch mit einem gewissen Schmerz auch zu tun hat. Und wir oft über einen Schmerzbereich oder Schmerz erleben mit jemandem anderen oder mit etwas anderem in Kontakt gehen und da ein Auflösen von unserer Separierung erleben und ein Verbundenwerden oder ein Verschmelzen mit etwas Größerem. Dieses Mitgefühl wird von Kuan Yin symbolisiert, indem sie die Milch über die leidenden Wesen ausschüttet. Das bedeutet natürlich nicht nur, sie schüttet da die Milch des Mitgefühls aus, sondern das bedeutet natürlich auch, sie öffnet ihr Herz für den Schmerz der Wesen und kriegt diesen Schmerz natürlich auch mit. Und gleichzeitig durch dieses Erleben des Schmerzes ist natürlich diese tiefe Verbundenheit mit all den Menschen und mit all den Wesen vorhanden und dadurch natürlich kann man sich ja vorstellen, ein unglaublich großes Energiefeld, das auch von Kuan Yin oder von Tara oder auch Maria hat ja auch diese Funktion des Mitgefühls natürlich ausstrahlt. Wir können Mitgefühl, wir kennen alle dieses Gefühl, manchmal, ich sage es jetzt mal salopp, erwischt es uns ganz einfach, dass uns irgendwas so anrührt, dass ganz einfach dieses Gefühl der Barmherzigkeit, dieses Gefühl, das hier zu finden ist im Herzbereich und nach oben so strahlt. Die Liebe, die ist mehr, hat ihr Zentrum, ihren Wohnort mehr im Herzen, das Mitgefühl strahlt auch leicht nach oben, wo dann auch manchmal so eine gewisse Traurigkeit auch damit verbunden ist. Vielleicht kennt ihr das so, wenn euch was anrührt oder wenn irgendjemand in eurer Umgebung, in der Familie vielleicht auch, wenn es dem nicht gut geht und dann ist man so angerührt und das zieht sich dann so ein bisschen vom Herzen so auch nach oben. Also zumindest, ich kann es nur von mir aus sagen und frage manchmal auch nach, wenn jemand auch Erlebnis mit Mitgefühl hat und das wird eigentlich immer wieder auch bestätigt, dass das so auch so erlebt wird. Kann natürlich auch, muss jetzt nicht nur auf Menschen beschränkt bleiben, sondern kann natürlich sich ausdehnen auf Tiere, kann sich ausdehnen auch auf die Natur, auf einen Wald. Du hast gestern erzählt, dass du auch da in dem kleinen Wäldchen da unten, dass du an einem Ort warst, wo gerade nochmal viele Bäume gefällt wurden, so eine Art Kahlschlag war. Und ja, und wenn man dann so hingeht und so eine Liebe für die Bäume hat und so eine Verbundenheit mit den Bäumen hat und dann kommt man so an einen Ort, wo gerade ein Kahlschlag stattgefunden hat und man spürt dann rein, kommt Mitgefühl hoch, dann kommt dieses tiefe Berührtsein hoch, so eine gewisse Traurigkeit hoch, aber gleichzeitig auch eine Verbundenheit mit dem Ort. Und vor allem auch vielleicht, du hast es gesagt, auch eine Verbundenheit mit den Bäumen, die noch da sind. Weil man spürt dann auch, da ist auch eine große Angst auch da, dass was passiert denn da? Ja, vielleicht auch eine Angst, geht es jetzt mir auch an den Kragen und so weiter. Und da ist natürlich viel, viel Schmerz auch damit verbunden. Und das, wenn man offen ist, kann man das natürlich alles auch spüren. Ich erinnere mich, wo wir mal in der Nähe von Rosenheim in Riedering waren, bei unserem Lieblingsbaum oder bei unserem, bei unserer Lieblingsbuche. Ein unglaublich großer Baum, wo wir zu fünft nicht rumkommen sind, also den zu umarmen. Also der ganz einfach am Waldrand mächtig dasteht und wo es offensichtlich ist, dass der Wächter dieses Waldes ist, gell, diese Buche. Und dann sind wir... letztes Jahr war das, sind wir wieder mal hingefahren und wir haben da auch Freunde, mit denen wir diese Begegnung dann immer machen, sind mit denen auch hingefahren und da war, eine kurze Zeit vorher war ein schwerer Sturm gewesen und der hat da einiges an Schaden hinterlassen. Und sowohl die Buche hat einigen Schaden erlitten, allerdings war sie noch relativ stabil dagestanden, aber in ihrem Umfeld hat es ziemlich wüst ausgeschaut, waren ganz, ganz viele Bäume, sind umgefallen. Und dann haben wir zusammen da reingespürt und wir haben alle so ein bisschen ein ähnliches Mitgefühl auch gehabt für diese Buche, dass wir uns gut vorstellen konnten oder nachempfinden konnten, dass die da steht und dieser Sturm ist und die versucht, das alles, das Energiefeld zu halten und stemmt sich da dagegen, gegen den Sturm und versucht, ihre Geschwister da auch zu stützen oder zu ihnen Mut zuzusprechen und trotzdem werden einige Bäume umgerissen oder viele Bäume umgerissen und fallen dann so kreuz und quer übereinander. Und dann kommt man das irgendwie so spüren, dass diese Energie, diese Verzweiflung auch, dass das immer noch so leicht vorhanden war. Und dann sich für sowas zu öffnen und da reinzuspüren, scheint auf den ersten Blick, ja, ich bin doch nicht blöd und öffne mich für den Schmerz. Ich habe ja schon genügend Schmerz in meinem Leben, da brauche ich nicht noch zusätzlich Schmerz. Und gleichzeitig ist aber, was da drunter liegt, unter dem Schmerz, ist eben diese Verbundenheit, dieses Mitfühlen, dieses Miteinander verschmelzen. Also diese Separierung löst sich auf und wir treten ein in ein größeres, weites Energiefeld. Und das ist dann was sehr, sehr Beglückendes. Also das, denke ich, kennen wir alle. Solche Momente, wo wir mit anderen Menschen, anderen Tieren, mit anderen Wesen, mit anderen Orten so ein Gefühl der Verbundenheit erleben, auch wenn es manchmal über den Schmerz geht. Wir hatten vor 3 Jahren, war das jetzt, diesen Retreat am Hambacher Forst?
Vor 4 tatsächlich.
Vor 4 Jahren, echt? Haben wir ein Retreat, ein Seminar am Hambacher Forst gemacht. Das ist ja dieses große Braunkohleabbaugebiet da in der Nähe von Köln, Bonn. Ja. Du kennst das sehr gut. Ja. Und wo man sich auch gar nicht vorstellen kann, wie viel Leid da an diesem Ort ist. Also das ist unvorstellbar. Ja. Allein diese unfassbare Wunde, die der Erde zugefügt wurde, das geht 500 Meter tief, das muss man sich einmal vorstellen. Und es ist unendlich groß, man kann das gar nicht erfassen, dieses Loch. Und am Rande von diesem Loch ist dieser Hambacher Forst, der früher ein wunderschöner Wald war und so noch so ein ursprünglicher Wald war, ein Naturgebiet war. Und da ist nicht mehr viel übrig, weil eben ja, diese Abbruchkante immer weiter fortgeschritten ist, das Abbaugebiet immer vergrößert wurde. Und was dann noch dazu kam, eben, dass dann viele Dörfer auch umgesiedelt wurden, wo dann Menschen ihre Heimat verlassen mussten, wo sie groß geworden sind, wo ihre Ahnen begraben sind. Es wurde ihnen weggenommen. Ja, die mussten diese Dörfer verlassen. Also man kann sich das vorstellen, Leiden ohne Ende. Und unsere Praxis bestand darin, immer wieder auch in unserem Kreis zusammenzukommen, immer wieder zu meditieren, immer wieder aufzutanken, unsere Gruppe auch zu spüren und dann uns zu öffnen für dieses Leid. Heilung oder Frieden finden durch Leid bezeugen. So in der Art war, glaube ich, der Titel für dieses Retreat. Und indem man sich für dieses Leid öffnet, findet erstens einmal ein Bezeugen statt, was eben etwas sehr Heilsames ist, wo eben der Wald und vielleicht die Grube und der Ort und so vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, Mensch, endlich kommt da mal jemand, der das mitbekommt, was wir da zu erleiden haben. Also allein dieses Gefühl zu haben, verbindet natürlich gleichzeitig auch, ist eine Offenheit da und verbindet auch einen gleichzeitig auch mit dem Ort, mit dem Geschehen und mit den Menschen, die eben diese Praxis machen. Ja, und bei mir war es auch so, ich bin dann so in eine tiefe Verbundenheit mit diesem Ort gekommen, über den Schmerz. Und das war so erfüllend und und ja, in Anführungszeichen möchte ich jetzt so sagen, beglückend. Also beglückend deswegen, weil ich vollkommen aus meiner Separierung rausgekommen bin und in diesen großen, weiten, verbundenen Raum hineingekommen bin. Und dieses Mitgefühl, dieses sich dafür öffnen, das ist sowas, ja, wieder Beglückendes und Heilendes, ja, wo man dann denkt, okay, es ist zwar ein nicht ganz einfacher Weg, über das Mitgefühl, über den Schmerz auch sozusagen den Heilweg zu beschreiten oder den Weg der Ich-Bezogenheit loszulassen, aber es ist ganz einfach auch ein sehr, sehr erfüllender Weg, den man da beschreitet. Wobei ich möchte an der Stelle auch sagen, wenn man das auch immer wieder macht im eigenen Leben, dass man sich für so Bereiche des Schmerzes auch öffnet und da muss man ja nicht viel suchen. Also da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie wir uns, wohin wir uns da wenden können, was wir mitbekommen können. Dass man zwischendrin immer wieder dafür sorgt, dass wir auch wieder mit Kraft versorgt werden, dass wir wieder auftanken können, dass wir nicht nur noch jetzt den Rest des Lebens versuchen, jetzt uns für mit Mitgefühl sozusagen diese Bezeugungsarbeit zu machen. Also da in eine gute Balance zu kommen. Aber dann ist es tatsächlich etwas sehr, sehr Wertvolles, was man machen kann. Ich war auch einmal bei einem Retreat in Auschwitz dabei, den ein Zen-Mönch geleitet hat, Bernie Glassman-Roche, auch leider inzwischen gestorben, ein amerikanischer Mönch. Und da waren wir eine Woche in Auschwitz und waren dann an der Rampe gesessen, wo die Züge reingekommen sind. Und ja, muss man sich vorstellen, jeden Tag Züge mit 3000 Menschen, jeden Tag. Also die dann entweder für die Arbeit eingeteilt wurden oder vergast wurden sofort. Und auf dieser Rampe, wo diese Auswahl auch stattgefunden hat, da haben wir praktiziert und ein wichtiger Bestandteil der Praxis war, wir hatten da so Listen, Namenslisten. Die Deutschen waren sogar in dieser sehr, sehr furchtbaren Situation, waren sie immer noch Bürokraten und haben alles genau notiert und aufgeschrieben, sodass diese Listen, wer da gestorben ist, immer noch vorhanden sind. Und die Listen wurden uns zugänglich gemacht und dann war es eben so, wir waren bei nicht 90 Teilnehmer, wir waren so im Rechteck gesessen auf dieser Rampe. Und es war so, dass man auf jeder Seite hat einer dann Namen gelesen, sodass immer vier gleichzeitig die Namen gelesen haben. Und ja, das ist, also die Namen zu hören, ja, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Und dieses Bezeugen, dass das jemand mitbekommt, dass man die Namen liest, dass das nochmal sozusagen ins Bewusstsein kommt und nicht irgendwie umsonst war und keiner hat es mitbekommen und niemand weiß davon. Und das ist etwas sehr Heilsames, dass das nochmal so ins Bewusstsein gebracht wird durch das Lesen der Namen und dadurch nochmal die Möglichkeit auch der Anerkennung und vielleicht auch Wertschätzung und der Heilung auch stattfindet. Also sehr, sehr tiefgehende Praxis und gerade wenn man dann selber den Zettel hat und die Namen liest, also das, ich weiß, bei mir war Schmidt, also Schmidt Josef, Schmidt und dann liest man die ganzen Namen, also das ist schon, geht schon durch und durch, so eine Praxis auch zu machen. Und gleichzeitig eben auch wieder dieses Spüren, wie man dadurch auch eine große Verbundenheit erlebt und wie dadurch auch sowas Heiles auch entstehen kann. Sehr spezieller Platz auch dieses Auschwitz. Ja, das vielleicht zum Thema Mitgefühl. Also ihr seht, es geht alles so ineinander über, diese heilsamen Emotionen und mit dieser Anusati-Praxis und morgen werden wir dann weitermachen mit der Freude, die uns dann in die vertiefte Meditation führen wird. Wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.